Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen:
Saftige Gehaltserhöhung in der AfD,
Kontrolle an der deutsch-polnischen Grenze,
wir werfen einen Blick auf das Urteil im Fall P. Diddy
und am Ende werfen wir auch einen Blick auf die kommende Woche, unter anderem mit dem Start der Frauenfußball-EM.
In diesem Podcast informieren wir, ordnen ein und es geht auch um unsere persönliche Haltung.
Ja, okay, willkommen Paula. Schön, hier mit dir zu sitzen.
Adrian, es ist mir eine Freude, wie immer.
Es ist mir ein inneres Blumenpflücken, wie manche auch sagen.
Maus.
Hast du schon mal gehört?
Ja.
Was ging eigentlich die Woche bei dir?
Ich glaube, mich hat das beschäftigt, was die meisten in Deutschland richtig fett umgehauen hat, und zwar die fucking Hitze. das Wetter, oh mein Gott, es war so unglaublich heiß. Ich bin gar nicht klargekommen. Ich bin gefühlt einfach nur von Schatten zu Schatten gesprungen. Also jeder Move für mich war kalkuliert. Und ich sag ehrlich, ich habe gestruggelt. Wie war bei dir?
Bei mir richtig schlimm. Ich gehöre zu der Gesellschaftsgruppe, die in einer Dachgeschosswohnung wohnt. Und rest in peace an mich. Mein einziger Freund da oben im Dachgeschoss ist eine 6-Euro Wassermelone, die ich mit einem Brotschneidemesser schneide. Und ich denke dabei immer an Karin Ritter.
Wie geht es dir? Fragt schon lange keiner mehr. Das fragt mich auch keiner.
Ja, fragt mich auch keiner. Ja, liebe Freunde. Ey, guck mal, niemand ist in meinen DMs und fragt mich, wie geht's dir in der Dachgeschosswohnung? Das ist das Problem.
Das ist halt die Stimmung der Woche gewesen, glaube ich. Aber sorry, ganz kurz, wo hast du die Wassermelone geholt?
Von einem Discounter. Der startet mit L.
Für 6 Euro.
Ist das teuer oder billig?
Ich glaube nicht, dass eine Wassermelone 6 Euro kostet.
Das war 1 Euro irgendwas pro Kilo und ich glaube, das war das.
Also ach, dann ist einmal eine fette Wassermelone gewesen.
Das war ein dickes Baby.
Aber ich check komplett, was du meinst. Ich war nämlich auf jeden Fall die ganze Zeit mit meinem Mixer am Start und habe da Eiswürfel und alles mögliche andere reingeworfen. Es fing alles an mit einer Kiwi. Ging geil und dann ist es bin ich ein bisschen wild geworden. Also, I don't know.
Aber mit einer Kiwi, habe ich mal gehört, da fangen die besten Dinge an. Also vielversprechend.
Ja.
Auf Social Media habe ich richtig viele Ratschläge zur Hitze gefunden. Und ich würde dir einfach mal ein paar vortragen.
Gerne.
Ist das genehm?
Sehr lieb.
Okay. Wir fangen an. Vielleicht gibt es ja irgendwann Klimaanlagen in Deutschland, so wie in fortgeschrittenen Ländern. Der Deutschland-Rant. Jemand positiv gestimmt? In 10 bis 20 Jahren brauchen wir keine Öfen mehr zum Kochen. Einfach auf die Straße mit den Töpfen und Pfannen. Ist ein bisschen Galgenhumor, so Klimawandel, ja. Und so. Und mein Lieblingstipp: Vape mit Eisgeschmack und Mentholkippen.
So. Baba, also so passend. Das ist so krass der Vibe der Woche gewesen. Und ich bin ehrlich, ich liebe es ja auch ein bisschen in unserer deutschen Kultur, dass wir uns so viel mit dem Wetter beschäftigen und uns die ganze Zeit über das Wetter unterhalten können. Also auch mit jedem. Ne? Ich habe das Gefühl, in Deutschland könntest du zu jeder Zeit zu irgendeinem Ort, irgendeinem Kaff in Deutschland gehen und würdest immer jemanden finden, der mit dir über das Wetter redet.
Ja, deutsches Kulturgut. Also ich hätte den Sommer voll gerne irgendwie, ich würde mir so gerne eine Klimaanlage zulegen, so eine kleine, die dann mit so einem Schlauch die Wärme abführt aus dem Fenster. Aber das ist nichts für mein studentisches Budget. Ich glaube, die fangen so ab 400 Euro irgendwie an.
Krass, ja, das ist todesteuer. Aber Studien zeigen ja auch, dass wirtschaftlich benachteiligte Gruppen von dem Hitzestress viel mehr betroffen sind als andere, ne?
Ja, und besonders schlimm ist es für Menschen, die auf der Straße leben. Und da vielleicht ein kleiner Appell an euch da draußen. Wenn ihr da jemanden seht, der am Struggeln ist, dann scheut euch nicht zu helfen. Ich glaube, die Zeiten sind für uns alle hart, aber ich glaube wirklich für manche noch ein bisschen härter. Ja.
Die Woche nach Redaktionsschluss. Die Ukraine spricht von den schwersten Angriffen seit Kriegsbeginn. Russland hat in der Nacht auf Freitag über mehrere Stunden vor allem die ukrainische Hauptstadt Kiew attackiert. Es gab Verletzte und Schäden in 6 der 10 Bezirke Kiews. Im US-Bundesstaat Kalifornien ist der bislang größte Waldbrand des Jahres ausgebrochen. Starke Winde erschweren die Löscharbeiten. Zudem brennt es an Dutzenden weiteren Orten in der Umgebung. 2 große Waldbrände halten die Menschen im sächsischen Gorischheide und auf der Saalfelder Höhe in Thüringen weiter in Atem. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz. Auch Landwirte unterstützen die Löscharbeiten. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag 19 Uhr.
Eine Sache, die meine Socials diese Woche auch komplett dominiert hat, war die Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sanchez. Hast du das mitbekommen?
Am Rande nur. Ich glaube, ich habe was über ihr Kleid mitbekommen irgendwie.
Ja, da gab es auch richtig viel Lore. Der Main Lore war aber, dass sie laut Berichten basically halb Venedig gemietet haben für ihre 200 Gäste. Also auch öffentliche Orte, irgendwie Kanäle, Luxushotels, alles Mögliche. Und das Ganze soll nach Schätzungen zwischen 40 und 48 Millionen Euro gekostet haben.
Ja, ist verrückt. Das wäre auch nicht in meinem studentischen Budget drin.
Nee, absolut leider nicht. Und deshalb gab es davor und währenddessen halt Proteste von AnwohnerInnen, weil es für die halt nicht einfach irgendeine Hochzeit ist, sondern auch Themen aufkommen wie Fragen nach Ungleichheit, nach Macht, Massentourismus und auch die Klimakrise. Eine Menge zieht damit, wenn ein Milliardär das Zuhause von Menschen als Event-Location nutzt und einfach mit 100 Privatjets seine ganzen Hollywood-Friends einfliegt. Und deshalb wurde die Gästeliste im Internet auch ziemlich fett geroastet, muss ich zugeben. Mein Lieblingslore war tatsächlich von Leonardo DiCaprio. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber der hat sich die letzten Jahre ja eigentlich ziemlich doll für die Klimabewegung eingesetzt. Ne? Also der war pro fighting climate change und deshalb war er da bei der Jeff Bezos Hochzeit auch irgendwie so, da haben sich ziemlich viele Leute drüber aufgeregt und er ist da die ganze Zeit rumgelaufen mit so einem Cap, so ein schwarzer LA-Cap und wenn die Paparazzi gekommen ist, hat er den so runtergezogen, dass man in den Bildern einfach nicht mehr erkennen konnte und war so inkognito unterwegs und gerade ist halt so der Lore im Internet oder es wird so gemunkelt, dass er so nicht auffallen wollte. Ey, und talking about rich people, hier in Deutschland haben die AfD-Vorsitzenden ihre Gehälter einfach mal verdoppelt. Und okay, to be fair, mit ihrem Einkommen sind sie immer noch nicht ganz vergleichbar mit Jeff Bezos und seinen Billionaire-Friends, aber zumindest im deutschlandweiten Vergleich ziemlich weit oben, tatsächlich in den reichsten Prozent. Die AfD-Fraktion hat in der letzten Woche beschlossen, die Gehälter ihrer beiden Fraktionsvorsitzenden, Tino Chrupalla und Alice Weidel, zu verdoppeln. Also, ab sofort erhalten Chrupalla und Weidel jeweils ihre reguläre Abgeordneten-Diät, so nennt man die Entschädigung, die man in Deutschland bekommt, wenn man Abgeordnete ist. Die liegt bei 12.000 Euro und dazu obendrauf kommen jetzt nochmal 12.000 Euro pro Monat. Früher, also bisher, lag die Zulage bei nur 6.000 Euro und das ergibt all in all für beide 24.000 Euro brutto.
Boah, das ist komplett verrückt.
Und die Begründung dafür, die Fraktion im Bundestag sei deutlich gewachsen und damit falle auch mehr Arbeit an. Und es wurde außerdem argumentiert, dass Weidel und Chrupalla regelmäßig Ziel von Anfeindungen und Bedrohungen geworden sind. Und sowas müsse ja finanziell irgendwie ausgeglichen werden. Und Fun Fact, auch der Rest des Fraktionsvorstandes bekommt jetzt mehr Geld. Ey, und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, nicht alle feiern das. Selbst innerhalb der AfD-Fraktion gibt es inzwischen Kritik. Manche hätten das Geld halt lieber für die Partei als Ganzes investiert und nicht nur für Einzelpersonen. Aber wenn man jetzt ganz ehrlich ist, auch wenn Weidel und Chrupalla damit deutlich über den Zulagen anderer Fraktionen liegen, gibt es auch bei anderen Parteien Gehaltsextras. Abgeordnete können sich ihr Gehalt über das Fraktionsbudget aufstocken. Und das ist halt das Geld, was jede Fraktion aus dem Bundeshaushalt bekommt. Und wie das intern verteilt wird, das kann jede Partei selber entscheiden. Lass uns mal einen Blick auf die anderen Parteien werfen. Die Union hat 2023 rund 2 Millionen Euro extra bekommen und für Zulagen ausgegeben und die SPD etwa 1,8 Millionen. Und wie genau dieses Geld verteilt wurde, das haben beide Parteien eigentlich gar nicht gesagt. Bisschen transparenter sind da die Grünen und die Linken. Bei den Grünen bekommen die Fraktionsvorsitzenden jeden Monat 6.000 Euro extra und auch die anderen Abgeordneten in der Fraktion bekommen zusätzliche Zahlungen und je nach Funktion zwischen 20% und 50% ihres normalen Abgeordnetengehalts. Die Linke zahlt tatsächlich gar keine Zulagen. Sie sagen, dass die Abgeordneten-Diäten vollkommen ausreichen. Und die beiden Fraktionsvorsitzenden, Jan van Aken und Ines Schwertner, sind sogar einen Schritt weiter gegangen und verzichten als Zeichen gegen die hohen Abgeordneten-Diäten einfach gegen Teil ihres Gehalts und spenden den an einen Sozialfonds. Und damit orientieren sie sich dann am Bundesdurchschnitt in Deutschland und der liegt bei 2.850 Euro. Was man aber auch bedenken muss, bei diesen Abgeordneten-Diäten und bei den Zulagen, da bleibt es ja oft nicht. Zum einen erhält jeder Abgeordnete noch eine steuerfreie Pauschale von 5.300 Euro für so Taxis und Hotels und sowas. Und dann gibt es ja auch noch die Nebeneinkünfte. Bei einer Recherche von Spiegel und Abgeordnetenwatch von 2024, da kam heraus, dass rund die Hälfte des alten Bundestags Nebeneinkünfte hat. Zum Beispiel können so Nebeneinkünfte aus Geldern von Buchveröffentlichungen kommen, so wie bei Sarah Wagenknecht, der Vorsitzenden von BSW. Und laut Abgeordnetenwatch stammt ein Großteil ihrer fast 850.000 Euro Nebeneinkünften aus einem Buchhonorar. Business ist also schon ein Boom bei manchen Politikern.
Genau, und was ich mir dazu denke, ist, eigentlich sind ja diese Diäten, also die Abgeordnetengehälter, gedacht, dass man sich so finanziell aufstellen kann, dass man eben neben der parlamentarischen Tätigkeit nicht normal arbeiten muss. Nur 1% der Vollbeschäftigten in Deutschland haben im Jahr 2024 mehr als 210.000 Euro brutto verdient. Chrupalla und Weidel sind da mal die Top 1%, was das Einkommen betrifft. Und ja, zu den beiden, ich persönlich denke, dass wenn ihnen diese legale Möglichkeit, also wenn ihnen diese Rechte eingeräumt sind, dann ist es nicht unbedingt deren Schuld, wenn sie sich das auch unter den Nagel reißen, sondern eher so ein legales Problem oder halt irgendwie ein institutionelles Problem, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Und weiterhin, was ich mir auch denke, die AfD ist ja so politisch erfolgreich im Osten. Und gerade im Osten, denke ich, ist es interessant, darauf hinzuweisen, dass die Gehälter 16% im Median hinter den Westgehältern hinterherhinken. Und solidarisch oder basisnah zeigt die AfD-Spitze sich halt damit überhaupt nicht. Und dann ist dieses Verhalten aber auch wieder innerhalb der AfD total widersprüchlich, denn vor wenigen Wochen regte sich noch Stefan Brandner im Bundestag auf. Brandner ist der stellvertretende Bundessprecher der AfD und es ging da um eine Debatte, um eine Abstimmung über die Diätenerhöhung, um eine Anpassung an die Inflation, und da macht er sich lautstark und sagte, das wolle er nicht, und das zeigt meiner Meinung nach wieder so ein bisschen, die AfD handelt so, wie es ihr halt in den Kram passt. Was denkst du darüber?
Ich finde es irgendwie spannend, wie viele Leute sich dann dazu geäußert haben, aber habe halt auch das Gefühl, Chrupalla und Weidel, die sind halt auch schon so hated. Das ändert jetzt nicht besonders viel. Manuelsen hat es am besten gesagt.
Es gibt so ein gut bürgerliches Sprichwort dazu. Welches? Oder wenn dein Ruf erst ruiniert ist, Bruder, dann lebst du wie eine Blume, Bruder. Ja. Wie eine Blume.
Und die leben einfach wie die Blumen jetzt.
Wenn du noch ganz kurz Zeit hast, Paula, habe ich noch einen kurzen Nachtrag. Und zwar, mir ist was aufgefallen. Ich bin ein bisschen ins Rabbit Hole gefallen. Und zwar nochmal zum Thema Renten. Ich weiß, es betrifft nicht unbedingt uns junge Leute, aber manche kümmern sich auch schon um die Rentenvorsorge. Also lass mich noch einen Tag dazu sagen. Und zwar 2,5% dieser Diät, also diese knapp 12.000 Euro, die die Abgeordneten bekommen, bekommen sie jährlich dann als Altersentschädigung. Das bedeutet, Altersentschädigung bedeutet eigentlich nur Rente für die. Das heißt, nach 4 Jahren einer Legislaturperiode sind wir da bei 1.200 Euro. Das ist mehr als die Durchschnittsrente in Deutschland. Und das ist auch mehr, als beispielsweise meine Oma bekommt und die nach jahrzehntelange Rentenkasseneinzahlung, und die lebt jetzt an der Armutsgrenze, an der Altersarmutsgrenze. Also fair finde ich das nicht unbedingt.
Fair ist auf jeden Fall was anderes. Krass.
Der Schengen-Raum, Paula. Ein Gebiet, in dem Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten weitestgehend abgeschafft wurden. Im Politikunterricht haben wir das damals rauf und runter gebetet. Naja, und was jetzt passiert, scheint aber nicht so ganz im europäischen Sinne zu sein. Ab Montag, dem 7. Juli, will Polen Grenzkontrollen zu Deutschland einführen. Damit will die polnische Regierung den unkontrollierten Strom von Migranten zwischen beiden Nachbarländern begrenzen. Auch an der Grenze zum Nachbarland Litauen will Polen dann auch bald mehr Grenzkontrollen einführen. Polens Ministerpräsident Tusk hat gesagt, dass er damit eigentlich nur auf Maßnahmen reagiert, die Deutschland bereits seit Mai umsetzt. Normalerweise gibt es im Schengen-Raum keine Grenzkontrollen. Innenminister Dobrindt hat nach seinem Amtseintritt im Mai direkt losgelegt und entschieden, intensivere Grenzkontrollen einzuführen und Asylsuchende an den Grenzen von Deutschland abzuweisen. Schon seit Oktober 2023 gab es stichprobenartige Kontrollen an der Grenze zu Polen. Das wurde jetzt aber durch die neue Regierung von März nochmal intensiviert. Und trotz eines Gerichtsurteils hält die Regierung an den Kontrollen fest. Im Mai dieses Jahres wurden 3 Somalier, die über Polen nach Frankfurt an der Oder einreisen wollten, an der Grenze zurückgewiesen. Alle 3 klagten daraufhin vor einem Berliner Verwaltungsgericht. Das Gericht hat Anfang Juni dann per Eilverfahren entschieden, dass die Zurückweisung rechtswidrig war. Der Grund? Ohne Durchführung des sogenannten Dublin-Verfahrens dürfen Asylsuchende nicht abgewiesen werden. Das Bundesinnenministerium bezeichnet das Urteil aber als Einzelfallentscheidung und will an der Praxis festhalten. Zumindest bis eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vorliegt. Von der Opposition kam schon viel Kritik zur Asylpolitik. Der stellvertretende grüne Fraktionsvorsitzende, das ist Konstantin von Notz, spricht von einem Dominoeffekt, den Merz damit in Europa ausgelöst habe und warf ihm nichts als Chaos vor. Auch die Polizeigewerkschaft befürchtet jetzt ein Hin und Her an der deutsch-polnischen Grenze. Wenn Deutschland Asylsuchende zurückweist, Polen sie aber nicht aufnehmen will und sie wiederum an Deutschland zurückschickt, dann entsteht ein endloser Kreislauf ohne klare Zuständigkeit und zulassen der Betroffenen. Doch was bedeutet das eigentlich rechtlich? Ob all das mit dem europäischen Recht vereinbar ist? Darüber haben wir mit Professor Dr. Konstantin Ruschka gesprochen. Er ist Asylrechtsexperte mit dem Schwerpunkt deutsches und europäisches Asylrecht. Hallo, Herr Professor Dr. Ruschka.
Hallo.
Wie kam es überhaupt dazu, dass Polen jetzt auch Grenzkontrollen einführt?
Polen hat quasi gesagt, wir dürfen keine einseitigen Maßnahmen haben im europäischen Recht, was rechtlich richtig ist, und hat gesagt, sie haben keine Kontrolle darüber, wer von Deutschland zurückgewiesen wird, weil durch die einseitigen Kontrollen Deutschlands und die einseitigen Zurückweisungen kommen die Personen auf polnisches Territorium, ohne dass die polnischen Behörden davon wissen. Und das kann ich natürlich dadurch verhindern, dass ich selber Grenzkontrollen mache.
Okay, ich verstehe. Und darf dann jedes Land einfach so nationales Recht umsetzen und handelt man damit EU-rechtswidrig?
Also man handelt ganz grundsätzlich EU-rechtswidrig. Also die deutschen Maßnahmen sind noch nicht mal nach dem nationalen Recht rechtmäßig, weil man, um Zurückweisungen an der Grenze machen zu können, Grenzkontrollstellen benennen müsste. Das hat Deutschland bisher unterlassen und kontrolliert im Wesentlichen im Hinterland. Die deutsche Einführung von Grenzkontrollen und Zurückweisungen ist rechtswidrig. Die polnische ist es genauso. Das ist eine Vergeltungsmaßnahme, die im Grunde dazu führt, dass sich jetzt beide Staaten rechtswidrig verhalten.
Die Bundespolizei ist ja aktuell an der deutsch-polnischen Grenze befugt, Asylsuchende abzuweisen. Und jetzt zieht ja Polen nach. Und hier würde ich mal gern fragen, welche Auswirkungen hat das denn auf die EU, wenn Polen und Deutschland hier in Konkurrenz treten?
Also vielleicht ist mir wichtig, das juristisch klarzustellen. Mhm. Es ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eindeutig, dass ich Asylsuchende nicht zurückweisen darf. Wichtig in dem Kontext ist, von den 6.000 Personen, die in der Zeit, seit die Grenzkontrollen laufen, zurückgewiesen wurden, waren nur 219 Asylsuchende. Das heißt, den klaren Rechtsbruch habe ich nur in weniger als 5% aller Fälle. Aber ich habe Grenzkontrollen, die eigentlich nur eingeführt werden dürften, wenn ich eine Notlage hätte. Und diese Notlage habe ich nicht. Das heißt, eigentlich dürfte ich auch gar nicht kontrollieren, weil das Grundprinzip ist, an den Binnengrenzen des Schengen-Raumes und die zwischen Deutschland und Polen ist so eine, darf nicht kontrolliert werden.
Und was lässt man sich da einfallen, um so eine Notlage zu konzipieren?
Also man wollte sich, als man das erste Mal gefordert hat, als die Union noch in der Opposition war, hat man sich auf die steigenden Zahlen berufen, also steigende Zahlen von Asylsuchenden. Das sind jetzt Zahlen, die stark zurückgegangen sind im letzten Jahr, auf die kann man sich nicht mehr berufen. Das heißt, man versucht jetzt ein anderes Argument und dieses andere Argument ist die Überforderung der deutschen Migrationsbehörden, also die im Grunde, wo man sagt, da kommen ja immer mehr Leute dazu, auch wenn jetzt weniger neu dazukommen, kämen immer mehr Leute dazu und deswegen seien die Behörden überfordert. Das ist ein ähnliches Argument, hat Italien schon gemacht vor 2022 und da hat der Europäische Gerichtshof im letzten Dezember gesagt, das ist kein Argument, die Behörden müssen vom Staat so ausgestattet werden, dass sie mit diesen hohen Zahlen umgehen können. Sodass die Überforderung der Behörden im Grunde kein Argument ist aus rechtlicher Sicht.
Und die Ausstrahlungswirkung, die jetzt dieses Vorgehen hat, welche Bedeutung könnte das haben hinsichtlich Alleingängen in der EU oder auch hinsichtlich eines Dominoeffekts?
Also man muss bei dem Dominoeffekt wahrscheinlich so zwei Dominoeffekte unterscheiden. Der eine ist der, den die deutsche Bundesregierung auch wollte, nämlich dass mehr an Binnengrenzen kontrolliert wird, weil je mehr an Binnengrenzen vor Deutschland kontrolliert wird, desto weniger Personen kommen an, so das politische Kalkül. Der Dominoeffekt, den man jetzt quasi erreicht hat, ist aber eben, dass das quasi eine Vergeltungsmaßnahme ist, die Polen hier trifft, um zu sagen, wir lassen uns von Deutschland nicht Asylsuchende aufhängen, was eindeutig rechtswidrig ist. Und diesen Effekt hat man sicher nicht gewollt, weil man ja auch immer betont hat, man würde sich mit den Nachbarn abstimmen. Das hat aber offensichtlich nicht so stattgefunden, wie die Nachbarn sich das vorstellen. Also die Hauptbegründung von Herrn Tusk war, Deutschland habe nur informiert und habe sich nicht partnerschaftlich verhalten, warum man das jetzt macht.
Ah, okay, ich verstehe. Anscheinend ist der Druck auf Tusk ja auch innenpolitisch gewachsen und es gab ja auch Aufrufe von rechten Gruppen, selbst Patrouillen an den Grenzübergängen nach Deutschland zu organisieren. Interessant, dass ein sonst so liberaler Politiker, also Tusk, jetzt Grenzkontrollen einführt. Was hat innenpolitisch dazu geführt und wie sieht die Stimmung im Land und auch unter den Bürgerinnen aus?
Also jetzt unter den BürgerInnen selber kann ich jetzt sehr schwer sagen, wie da die Stimmung aussieht. Ich war jetzt nicht in Polen vor Ort, das heißt, man hat sehr viel Berichte darüber. Aber was man sagen kann, ist, dass, sagen wir, Herr Tusk wahrscheinlich das Gefühl hat, so wird es immer wieder berichtet, dass im Grunde sein Präsidentschaftskandidat deswegen verloren hat, weil Deutschland zur Unzeit, nämlich kurz vor den polnischen Wahlen, Grenzkontrollen eingeführt hat, einseitig, ohne es mit Polen abzusprechen. Da werden ganz viele historische Muster in Polen bedient. Man wird von Deutschland überrollt, man wird von Deutschland nicht ernst genommen. All das hat dazu geführt, dass es eine antideutsche Stimmung im Land gibt. Und diese antideutsche Stimmung, die versucht Herr Tusk jetzt aufzufangen und irgendwie umzusetzen. Und man muss auch sagen, er ist sehr liberal als Politiker in vielen europapolitischen Fragen, aber Grenzkontrollen jetzt bisher vor allem an den Grenzen zu Belarus sind jetzt auch was, wo er nicht als besonders liberaler Politiker aufgefallen ist.
Und können Sie näher eingehen auf diese antideutsche Stimmung, die Sie angesprochen haben? Also was sind das für Sentimente, die da aufkommen unter den Bürgern?
Also man hat natürlich in der polnischen Geschichte immer wieder das Gefühl gehabt, nicht nur das Gefühl, sondern die Realität gehabt, dass Deutschland polnisches Territorium besetzt hat, nicht zuletzt im Zweiten Weltkrieg, aber historisch schon viel häufiger. Polen ist mehrfach zum Spielball geworden zwischen Russland und Deutschland. Und das ist natürlich was, das wirkt fort in der Gesellschaft. Und so eine Erzählung wird von den Nationalisten in Polen, die ja auch sehr lange jetzt die Regierung gestellt haben, sehr dafür genutzt, um so ein polnisches Nationalgefühl hervorzurufen, das sich im Wesentlichen auch aus antideutschen Vorurteilen speist. Und wenn Deutschland solche Maßnahmen ergreift und die polnische Regierung sagen muss, ja, da wurde nur unser Botschafter informiert und sonst hatten wir keine Ahnung, was da passiert. Und das Ganze dann auch noch startet am Tag der Weltkriegsniederlage Deutschlands, was ein symbolisches Datum ist. Da hat sich Frankreich auch drüber beschwert, Polen natürlich erst recht. Der 8.5. ist einfach auch kein symbolisch guter Tag gewesen, um damit zu starten.
Auch Angela Merkel äußerte jetzt Kritik an Merzes scharfer Asylpolitik und da sagt Merz, Zitat, der illegalen Einreise nach Deutschland muss ein Riegel vorgeschoben werden. Wir erinnern uns alle an den Satz, der jetzt auch schon 10 Jahre zurückliegt und zwar von Merkel, wir schaffen das. Und vor allem kritisiert Merkel die Zurückweisung Asylsuchender an den Grenzen. Wie ordnen Sie diese Kritik ein?
Also das muss man sicher auf zwei Ebenen einordnen. Das eine ist mal eine rechtliche Einordnung. Die Regierung Merkel hat sich 2015 entschieden, das zu machen, was Europa rechtlich richtig ist, nämlich Asylsuchende zu registrieren. Und das muss ich immer tun. Das ist auch in den 10 Jahren natürlich viel diskutiert worden, auch rechtlich ist es völlig klar. Deswegen kritisiert sie da einerseits auf einer rechtlichen Ebene. Aber das andere ist natürlich politisch. Wenn man sieht, wie die Diskussion 2015 war, dann gab es in der Union eine damals nicht ganz kleine Minderheit, angeführt von Herrn Seehofer, der dann auch Innenminister wurde, die gesagt haben, wir müssen solche Zurückweisungen haben. Und die haben sich politisch nicht durchgesetzt. Mit der Wahl von Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden haben diese Personen jetzt in der Union eine Mehrheit. Und natürlich versucht die Bundesregierung so zu tun, als sei die Union da einig. Was man sieht, ist, dass es natürlich die Personen gibt, die 2015 das für richtig gehalten haben. Die sind momentan nicht besonders sichtbar. Aber deren sichtbares Symbol ist natürlich die ehemalige Kanzlerin, die genau für eine rechtmäßige Politik eingetreten ist.
Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Ein sehr spannendes Interview mit dem Experten. Er erinnert mich auch sehr an die Juraprofs an meiner Uni. Und nochmal, um alle abzuholen, in der letzten Frage haben wir Bezug genommen auf Merkels folgende Aussagen. Zitat: Wenn jemand an der deutschen Grenze Asyl sagt, dann muss er erstmal ein Verfahren bekommen. Meinetwegen direkt an der Grenze, aber ein Verfahren. Weiterhin sagt Merkel, wir sprechen oft über Menschen, die zu uns kamen, aber vielleicht nicht oft genug mit Menschen, die zu uns kamen.
Ich finde es ehrlich gesagt immer so iconic, wenn Merkel wieder einen Auftritt macht und einfach mal eine Ansage verteilt. Manchmal ist es richtig necessary, habe ich das Gefühl, und ein guter Comeback. Ich finde aber auch, das zeigt voll den Unterschied zwischen Merz und Merkel. Also Merkel war jetzt genau vor 10 Jahren und wie sich die CDU, in welche Richtung die sich bewegt hat, seitdem Merkel am Start war, was Migrationspolitik angeht und auch einfach die Werte, die dahinter stehen, das ist schon, da liegen Welten zwischen. Und im Case Polen, finde ich, zeigt es auch so richtig so, wie es gerade um die europäische Migrationspolitik geht. Also statt gemeinsam Lösungen zu suchen, schieben die Länder sich die Verantwortung so die ganze Zeit hin und her. Und na klar, Merz hat sein Versprechen gehalten. Es gibt jetzt auf jeden Fall mehr Zurückweisungen, aber at what cost? Aber die Probleme, also faire Asylverfahren zum Beispiel oder die Bekämpfung von Fluchtursachen, die bleiben ja weiterhin ungelöst.
Also meine Meinung, Achtung, sind wir mal ehrlich. Die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen, denke ich, bringen nicht so viel. Und es kann gut sein, dass hier die Kosten größer als die Nutzen sind. Denn seit der Wiedereinführung der stationären Grenzkontrollen im September 2024 summieren sich laut Bundesinnenministerium die Kosten auf 50,9 Millionen Euro. Mhm. Es ist also meiner Meinung nach vor allem ein Ding der Symbolpolitik. Merkel sieht die politische Position, die vertretbar ist, illegale Immigration zu begrenzen, aber eben dabei die Werte oder die humanitären Werte beizubehalten. Wer Asyl verdient, wird auch weiterhin in den Gerichten entschieden und eben nicht im Kanzleramt. Und ich denke, dass hier der Wertekompass nicht ganz klar gerückt ist.
Apropos Gerichtsentscheidung. Diese Woche gab es auch eine richtig, richtig krasse Gerichtsentscheidung, die in Amerika gefällt wurde. Seit Wochen läuft ja der Prozess gegen P. Diddy, den US-amerikanischen Rapper. Sein richtiger Name ist Sean Combs. Und jetzt gibt es ein Urteil. In diesem Part geht es um Themen wie häusliche und sexualisierte Gewalt. Also bitte achtet auf euch, wenn ihr euch mit solchen Inhalten unwohl fühlt, dann überspringt vielleicht zum nächsten Timecode. Kurz zur Einordnung. P. Diddy sitzt ja seit September 2024 in Untersuchungshaft. Und der eigentliche Prozess hat im Mai 2025 begonnen. Und die Vorwürfe sind richtig, richtig heftig. Er soll Frauen über Jahre hinweg wiederholt missbraucht haben. Verbal, körperlich und sexuell. Und es geht auch um Menschenhandel und organisierte Kriminalität. Und neben diesem Strafprozess gibt es noch 60 Zivilklagen gegen ihn. Besonders viel Aufmerksamkeit hat da die Klage von seiner Ex-Freundin, der Sängerin Cassie, bekommen. Eigentlich Cassandra Ventura. Sie ist einer der ersten, die öffentlich gegen ihn ausgesagt hat und unter anderem wegen Misshandlung und Vergewaltigung. Und P. Diddy selbst hat alle Vorwürfe abgestritten und auch nicht schuldig plädiert. Viele haben bestimmt von den sogenannten Freak-Offs gehört. Diese berühmten Partys, auf denen ein Großteil der angeblichen Taten passiert sein soll. Und diese Partys fanden ab den 1990ern statt. Und laut Anklage soll er dort Leute unter Drogen gesetzt haben, damit sie benommen und wehrlos sind, um sie zu erniedrigen und zu sexuellen Handlungen zu bringen. Und teilweise soll das über mehrere Tage hinweg passiert sein. Und er soll außerdem SexarbeiterInnen organisiert und die Partys gefilmt haben. Und jetzt haben Geschworene, also die Jury, entschieden, in nur 2 von 5 Anklagepunkten wurde P. Diddy schuldig gesprochen. Für viele wirkt das enttäuschend wenig. Was hinter dem Urteil steckt, ortet uns Beyond Gossip ein.
Ehrlich gesagt ist das auch gar nicht so viel im Vergleich zu dem, was P. Diddy auch hätte passieren können. Die Jury hat ihn in 2 Punkten schuldig gesprochen, und zwar wegen Nötigung zur Prostitution. Oder genauer gesagt, wegen Transport über Staatsgrenzen mit dem Ziel der Prostitution. Einmal ging es um seine Ex-Freundin Cassie Ventura und einmal um eine weitere Frau, die anonym ausgesagt hat. Aber in den schwerwiegendsten Anklagepunkten, Menschenhandel und organisierte Kriminalität, wurde er freigesprochen. Das sind genau die Sachen, für die er theoretisch lebenslang hätte bekommen können. Sein Team feiert das Urteil jetzt natürlich als Erfolg. Laut Medienberichten aus dem Gerichtssaal war Diddy auch deutlich erleichtert. Während des Prozesses hat sein Team immer wieder betont, alles, was seine Partnerinnen gemacht haben, sei freiwillig gewesen. Niemand sei gezwungen worden. Alle hätten jederzeit Nein sagen können. Und das ging so auch durch diverse Medienberichte. Theoretisch drohen ihm jetzt pro Anklagepunkt bis zu 10 Jahre Haft, wobei sein Team natürlich alles dafür tut, das möglichst gering zu halten. Und das endgültige Strafmaß soll Anfang Oktober kommen. Also bis dahin bleibt er jetzt in Haft, weil der Richter eben sagt, sein Team konnte nicht ausreichend zeigen, dass er keine Gefahr für die Öffentlichkeit ist. Online sind viele jetzt voll geschockt vom Urteil. Einige sagen, Diddy sei nur wegen seines Geldes davon gekommen und werfen dem Rechtssystem vor, dass sich Reiche ihre Urteile quasi einkaufen können. Gleichzeitig gab es aber auch eine kleine Fanparty vor dem Gericht. Einige AnhängerInnen haben nach dem Urteil gefeiert und, jetzt kommt's, Babyöl in die Menge gespritzt.
Danke, Gisem von Beyond Gossip. Checkt's auf jeden Fall mal aus. Und heftig. Ich war, nachdem ich die Push-Benachrichtigung bekommen habe, dass das Urteil gefällt wurde, bin ich direkt auf TikTok gegangen, um zu gucken, wie fühlen sich gerade junge AmerikanerInnen, die den Fall vielleicht auch ein bisschen closer, also von closer up so mitbekommen haben. Und ich bin ehrlich, die Leute sind richtig, richtig schock. Ich musste auch direkt an die Betroffenen denken, weil so viele Menschen ja irgendwie hervorgekommen sind, erklärt haben, wie viel sie gelitten haben, ihre Geschichten, traumatische Geschichten erklärt haben. Und das sind ja Geschichten, die ihr Leben lang mit sich tragen werden. Das ist natürlich krass, dass er dann nur in 2 von 5 Anklagepunkten für schuldig gesprochen wurde. Weil das Ergebnis wird ja klar als Win für Diddy jetzt eingeordnet. Was ich daran auch laut finde, ist, dass es der Case hätte sein können, weißt du? So, das ist, die ganze Welt hat da hingeguckt. Die ganze Welt hat das so gefühlt mitbekommen. Und das hätte echt so der Case sein können, wo so Betroffene von sexualisierter Gewalt oder häuslicher Gewalt so ein Gehör finden und es vielleicht auch so ein Punkt ist, wo die checken, so okay, es gibt rechtliche Konsequenzen, wenn ich so vorkomme und wenn ich das erzähle. Und jetzt ist es einfach nicht so geworden und das macht mich natürlich irgendwie traurig und betroffen. Und viele fühlen sich genauso und schauen jetzt auch so ein bisschen auf die Jury. Auffällig ist da, dass es 8 Männer und 4 Frauen waren. Und ehrlich gesagt, bei einem Prozess, in dem es um sexualisierte Gewalt geht, wo viele der Betroffenen weiblich sind, ist das natürlich auch ein sehr starkes Signal, wenn die Perspektiven von Betroffenen, in diesem Fall oft weiblich, kaum in der Jury vertreten sind.
Das ganze Thema hat mich auch an eine Debatte in Deutschland erinnert. Und zwar bringt die Bundesregierung jetzt das Verbot für K.O.-Tropfen auf den Weg und auch von Lachgas. Lachgas ist unter Jugendlichen eine sehr beliebte Partydroge, kann aber auch zu schweren Schäden führen. Und K.O.-Tropfen werden oft für, Achtung, Trigger Warning, Vergewaltigungen eingesetzt. Beides will die Bundesregierung jetzt verbieten. Der Gesetzesentwurf kommt jetzt in den Bundestag. Der Bundesrat muss anschließend auch darüber beraten. Da fragt man sich echt, und vor allem bei K.O.-Tropfen, das wird jetzt erst verboten?
Oder?
Lachgas und auch K.O.-Tropfen sind beide extrem schädlich und man braucht das nicht im Leben. Wenn ich euch was ans Herz legen darf, dann ey, lass das. Das sieht auch Haftbefehl so. Kennst du da dieses
Video? Wo kommt
Video,
jetzt Haftbefehl her?
Kennst du nicht dieses virale Video, wo er mal ein Konzert abbrechen musste, weil er dann laut eigenen Aussagen im Nachhinein zu drauf auf auf Lachgas war?
Nein. Was? Wann war das?
Ist schon 1-2 Jahre her und da war Haftbefehl auf der Bühne und ist da rumgetaumelt.
Ach du Scheiße.
Genau. Und ich finde das auch nicht. Also ich bin da auch ein bisschen betroffen sozusagen. Und er hat dann da auch im Nachhinein im Interview plädiert, dass man wirklich davon die Finger lassen soll. Digga, der ist sonst cool, der ist so auch schon 30, 40 oder so. Ja. Ist ein gestandener Mann und auf einmal sieht man so, wie der so komplett seine Sinne verliert.
Das ist so schlimm, halt auch so dieser komplette Kontrollverlust in der Öffentlichkeit. Es tut mir voll leid, so das zu hören. Ich habe jetzt bei mir, ich bin ja in Kreuzberg und da habe ich überall auf der Straße so fette Kartuschen gesehen und das steht irgendwann, also ich habe das dann irgendwann gegoogelt, weil ich mich gewundert habe, okay, was bedeutet das denn? Und es ist auch Lachgas und die liegen halt überall bei mir rum. Und da war ich dann halt auch so krass, okay, das ist ja jetzt anscheinend wirklich so ein richtiges Ding geworden.
Ja, ich bin da nicht so in diesen Kreisen, deswegen kenne ich mich damit auch nicht so aus, aber vielleicht kann ich mir das deswegen auch nicht so ganz vorstellen. Aber deswegen ist es ja auch gut, manchmal so virale Videos zu haben. Denn auch Schocker sensibilisieren gegenüber gewissen Themen und wenn das für mich halt, so lustig dass es auch klingt, wenn das für mich eben ein Haftbefehl ist, der mich dem gegenüber sensibilisiert, dann nehme ich das auch, das ist auch okay. Kennst du diesen Rap-Beef von Yin Kalle und Negativ OG?
Nein.
Die haben sich mal darüber gebieft, wer mehr Drogen konsumiert. Und dann hat, glaube ich, Negativ OG zu Yin Kalle gesagt, ich habe mit meinem bloßen Auge, nein, was hat er gesagt? Ich habe in meinem Magen mehr Pillen, als du mit deinem bloßen Auge je gesehen hast.
Was ist denn für eine Aussage?
Das ist so ein Wack-Flex, das ist so gar nicht cool irgendwie.
Ey, aber es wird ja jetzt auch gerade richtig viel so debattiert darüber, ob so diese ganze Drogen-Rap à la Chiago und whatever, was der mit den jungen Menschen macht und ob er die dazu motiviert oder eher abschreckt. Ich finde solche Debatten voll spannend. Ich bin da irgendwie nicht so komplett drin, aber ich beobachte das manchmal auf den Socials und ich glaube so, hat schon seine Daseinsberechtigung, wenn man drüber spricht. Okay, naja, aber wir sind ja jetzt schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich würde das Thema mal abschließen. Bevor wir ins Wochenende gehen, letzte Woche ging es ja sehr viel um so World War III Content auf Instagram und was das so ein bisschen mit uns macht. Und ich sag's ehrlich, ich habe, nachdem ich diese ganzen Memes gesehen habe, ich Faxen Dicke gehabt und ich habe es auf mich genommen, mein Algo umzutrainieren. Und ich habe es einfach geschafft. Jetzt sehe ich nur noch so ziemlich weirde AI-Videos von so Früchten mit Gesichtern. Kennst du die?
Nein.
Ich kann nicht die Einzige sein, die sieht.
Paula, was aber auf meiner Timeline gefehlt hat, ist der Fakt, dass diese Woche Mittwoch, seit dem 2.7. die Frauenfußball-EM stattfindet. Und das noch bis zum 27.7. Ich persönlich bin nicht groß mit Fußball involviert, daher hatte ich das auch nicht groß auf dem Schirm gehabt. Der Frauenfußball aber prinzipiell genießt einfach weniger mediale Aufmerksamkeit als der Männerfußball. Und diesem Phänomen unterliege ich ja damit auch. Und auch wenn wir nicht an dem Sexismus teilnehmen, dann wurden wir halt eben davon geprägt.
Ja.
So würde ich das einordnen.
Nee, safe. Das sehe ich halt auch. Ich habe das Gefühl, der Frauenfußball hat sich viel mehr in den Mainstream bewegt. Und das sieht man aber auch in der Siegesprämie. Seit der EM 2022 hat die sich nämlich verdoppelt. Und das zeigt ganz gut, was sich verändert hat, weil je mehr Zuschauer, desto mehr Geld ist da und desto größer ist die Siegesprämie. Das bedeutet, es gibt schon Steps so nach vorne und das freut mich ehrlich gesagt zu hören. Und ich finde immer, dass Fußball sowas sehr Gesellschaftspolitisches hat. Also irgendwie tragen sich viele der Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, so im Fußball auch aus, wenn es Sinn ergibt. In diesem Fall Thema Gleichberechtigung. Und ja, da ist noch richtig viel Luft nach oben. Aber wir bewegen uns in eine gute Richtung und das ist natürlich schön.
Sehe ich genauso. Perfekt.
Bevor wir Tschüss sagen, gibt es noch einen Aufruf nach neuen Funkgesichtern. Wir suchen nämlich gerade bei Funk Leute, die Bock haben, einen eigenen journalistischen Funkkanal auf TikTok aufzubauen.
Vor allem suchen wir folgende Schwerpunkte: Reportagen oder Vlogs über Heimat in Deutschland drehen, gute Fragensteller, die ein Interviewformat für TikTok starten wollen, journalistische Videos zu Liebe und Beziehung oder Menschen, die mit psychologischer Expertise Tipps und Rat für junge Menschen ab 14 geben können.
Wichtig ist aber auch, man arbeitet selbstständig, aber im Auftrag von Funk. Also von der Themenidee bis zum fertigen Video, das macht man schon alles selber. Man bekommt aber inhaltlichen Support und TikTok-Expertise von Funk. Und das läuft dann über 6 Monate. Und wer sich angesprochen fühlt, der kann ja gerne mal bei funk.net vorbeischauen. Da gibt es mehr Infos und den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
Na gut, Paula, das war's von uns.
Das war's.
Und damit tschüss.
Schönes Wochenende.
Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telekaddy.